Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mal mit reinhörst und ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast dabei haben, einen bekannten Gast für uns, nämlich Professor Dr. Peter Imming. Peter, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Sehr gern, guten Abend.
Es geht um das Thema Klima, Umwelt, Leben, Hoffnung. Peter, vorstellen brauchen wir dich nicht mehr. In diesem Kontext ist vielleicht ganz interessant, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. Das ist ja für dich jetzt nicht erst ein Thema, das dich seit 2-3 Monaten beschäftigt.
Das ist richtig. Eigentlich sind es 3 Stränge, die mich dahin geführt haben. Zum einen bin ich Chemiker und Chemiker sind natürlich einerseits umweltbewusst, andererseits manchmal verschrien als Leute, die mit dem, was sie machen, der Umwelt sehr schaden. Und das stimmt auch manchmal. Dann bin ich zu dem Thema gekommen, weil ich Christ bin und in der Bibel sehe, dass wir Menschen, sage ich jetzt mal ganz steil schon am Einstieg, dass wir Menschen die Welt ohne Gott nicht gemanagt kriegen. Deswegen so viele Umweltkrisen und aktuell eben diese Klimaproblematik, die aber ja nur ein Teil von vielen, vielen Umweltkrisen ist. Und mein 3. Zugang ist, weil ich in den letzten Jahren Forschungsprojekte hatte, die unter dem Label Nachhaltigkeit liefen. Ganz konkret Nachhaltigkeit in der Nutzung und im Anbau afrikanischer Arzneipflanzen. Jeder weiß, dass das Rhinoceros so gut wie ausgestorben ist. Aber das gilt auch für viele Arzneipflanzen, die dort gebraucht werden oder mindestens benutzt werden in Afrika und auch in anderen Teilen der Welt. Und wir haben so ein Forschungsprojekt gehabt, Sustainable Partnerships with African Universities in Tansania, in Botswana, in Äthiopien, wo ich auch in den Ländern war und mit Kollegen da viel Austausch hatte, 9 Doktorarbeiten laufen oder liefen auf der Strecke. Und da ging es um Nachhaltigkeit. Und das ist schon sehr eng verwandt mit der Frage, wie gehen wir mit der Umwelt um? Können wir die Umwelt so bewahren, dass künftige Generationen sie noch vorfinden und ja auch die ganze Schönheit der Schöpfung noch erhalten ist?
Ja, ich spring da gerne mal rein, Peter. Du hast ja gerade gesprochen von Umweltkrisen und ja, und was finden wir noch vor? Ich meine, jeder von uns hat so ein paar traurige Klassiker so im Kopf. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du das Stichwort Umweltkrisen hörst? An was denkst du da?
Da denke ich an etwas, was mir Tony Rinaudo nahegebracht hat. Tony Rinaudo hat den sogenannten alternativen Nobelpreis gekriegt, weil er ein super Projekt erfunden hat, wieder aufzuforsten. Das hat er in Afrika, in Indien gemacht, weltweit läuft. Das heißt, er ist Christ, Australier. Und ich habe ihn mal gefragt, was ist denn das Hauptziel deiner Arbeit? Lebensraum zu erhalten. Also Erde, Land ist Leben, sagt man in Afrika. Das zu erhalten und eine Umweltkrise ist, wenn man um sich herum Land hat und das gar nicht mehr nutzen kann. Verdreckt, Wüste, kein Wasser mehr. Solche Sachen kommen mir da primär in den Sinn. Also, dass Lebensraum kein Lebensraum mehr ist, nur noch irgendwelche sehr robusten Organismen da überleben können. Ist dir das nicht konkret genug, Stefan?
Doch. Jetzt habe ich da, genau, sowas meinte ich. Oder, Colin, wolltest du?
Ich wollte gerade fragen, kann man das in etwa einschätzen in der Entwicklung, wie sehr sich diese Umweltkrisen dramatisieren? Weil medial hat man ja den Eindruck, dass es schon nicht nur so ist, dass die Krisen mehr werden, sondern dass es auch immer schneller, immer dramatischer wird, dass das schon eine dramatische Zuspitzung ist der Umweltkrise. Hast du da Daten oder eine valide Einschätzung zu?
Ja, man kann sagen, je mehr Menschen da sind, desto mehr brauchen wir natürlich auch. Und wenn wir es nur verbrauchen, dann ist es weg. Und in dem Forschungsprojekt, wo ich mein afrikanische Arzneipflanzen-Ding hatte, da gab es auch ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, genau wie wir. Da ging es darum, wie kann man Stickstoff und Phosphor als Düngemittel im Land erhalten und nicht einfach in die Meere leiten über menschliche Ausscheidungen. Je mehr Menschen, desto mehr wird an Lebensmitteln gebraucht und dann wird der Boden ausgelaugt. Und das kann man halt, man kann das halt sehen, dass je mehr Menschen da sind, das ist schön, wenn viele Menschen da sind. Menschen sind so wunderbare Geschöpfe, aber wir können auch so schrecklich kaputt machen. Daran kann man das sehen. Und wenn man zurückgeht in die Geschichte, wobei ich jetzt so unvorbereitet keine ganz konkreten Zahlen nennen kann, der Mittelmeerraum war irgendwann auch mal bewaldet. Und im Lateinunterricht habe ich vor Jahrzehnten gelernt, dass vom Rhein bis zum Ural ein Wald war. Jetzt ist es eine sogenannte Kultursteppe, wo wir leben und Zentraleuropa. Also das kann Jahrhunderte dauern. Das kann aber auch innerhalb von Jahrzehnten passieren. In der Antike wurde der Mittelmeerraum im Wesentlichen abgeholzt, um Schiffe zu bauen. Und wenn das einmal weg ist, dann erodieren Hänge und so weiter. Und das Land ist nicht mehr urbar oder schlechter urbar. Sizilien war die Kornkammer für Griechenland in der Antike. Sehr begehrte Provinz für Statthalter. Konkrete Beispiele. Und in unserer Zeit scheint es noch schneller zu gehen, dass Lebensraum verloren geht.
Jetzt könnte man sich ja, oder es ist gerade ganz spannend. Wir hatten vor 2 Tagen bei YouTube einen Kommentar, der passte ganz genau da drauf. Also der gute Herr Trollkvikan, oder wie er sich genau ausspricht. Ich lese mir kurz vor, Peter, weil es passt unverhofft genau hier dabei. Also, es geht um das Thema Hungersnot, und das ist ja auch wieder mit den Dürren, die du gerade ansprachst, genau passend. Also, hätte ich Gottes Allmacht, schreibt er, würde ich niemanden verhungern lassen. Sollten setzt können voraus. Ich kann nicht jeden Tag 10.000 retten, aber Gott könnte das. Gott hatte Menschen gierig geschaffen, Dürren geschaffen und so weiter. Aber ist natürlich in keiner Weise für seine Schöpfung verantwortlich. Und jetzt kommt der große Spruch, mit großer Macht geht große Verantwortung einher, der Gott überhaupt nicht gerecht wird. Das ist ja ein Thema, womit du dich jetzt auch als Christ auch zusammensetzen ja musst. Umweltkrisen hast du gerade genannt, aber jetzt stehst du vor so einer Frage. Was willst du ihm antworten?
Tja, ich weiß nicht, ob ihn das überzeugt natürlich, aber ich lerne aus der Bibel, das habe ich ja nicht selbst miterlebt, keiner von uns, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dieses sogenannte Paradies, also die ursprüngliche Lebensumgebung der ersten Menschen, zu bebauen und zu bewahren. Das ist unser Job, unsere Verantwortung, von Gott übergeben. Das ist bös schiefgegangen, dieser große Treuebruch am Anfang. Manche Leute nennen das theologisch Sündenfall. Ich weiß gar nicht, ob das Wort in der Bibel vorkommt. Kann sein. Ich nenne es Treuebruch, dass die Menschen sich haben einflüstern lassen, Gott meint's gar nicht gut mit euch. Und jetzt ist die Frage, springt Gott ein und bügelt immer alles aus, was wir versauen? Und wenn er einspringt, wie macht er das? Offensichtlich nimmt er uns die Verantwortung nicht ab, für unsere Lebensumgebung zu sorgen. Jeder von uns im Kleinen, und manche Leute haben natürlich auch eine größere Verantwortung, weil größeren Einflussbereich. Was weiß ich, Leute, die große Ländereien besitzen oder politischen Einfluss haben und so weiter. Aber offensichtlich sagt Gott nicht, die kriegen das nicht hin, also muss ich jetzt einspringen. Sondern nach dem, was ich als Christ glaube, für glaubwürdig, begründet glaubwürdig halte, ist Gott eingesprungen, indem er in das ganze Elend als Mensch eingetaucht ist und sich das auch angetan hat, um diesen ganzen Schaden, der entstanden ist, nicht sozusagen ab jetzt auszubügeln, sondern rückwirkend und nach vorne wirkend, für uns die Möglichkeit der Vergebung, nicht Schwamm drüber, sondern echte Vergebung zu schaffen. Dadurch, dass jemand anders, Jesus, so viel Leid auf sich genommen hat, das ist irgendwie schwer vorstellbar, aber so wird's der Bibel gesagt, dass Gott eben nicht sozusagen uns das abnimmt, was er uns als Verantwortung gegeben hat, sondern uns abnimmt, was wir allen an Schuld schon aufgehäuft haben. Das ist ein langer, komplizierter Gedankengang, aber ich vermute fast, dass der Schreiber dieser Notiz auf YouTube, die du zitiertest, Stefan, das verstehen würde. Ich vermute, dass er nicht sofort oder vielleicht auch dauerhaft nicht zustimmen würde, aber das kann ja sein.
Wie würdest du dann darauf eingehen? Also, ich formuliere es mal anders, dass irgendwie menschliches Elend durch falsche menschliche Handlungen verursacht wird und durch seinen freien Willen ist, denke ich, sehr nachvollziehbar. Jetzt gibt es ja auch Probleme und du hast das gerade angerissen, dass zum Beispiel der Lebensraum immer knapper wird, alleine dadurch, dass es immer mehr Menschen gibt. Das wäre ja ein Problem, dass es so oder so gegeben hätte für die Menschheit. Also sagen wir mal, der Mensch hätte nicht die Treue mit Gott gebrochen und hätte sich einfach nur vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt. Hätte es dann nicht genauso Umweltprobleme gegeben?
Das weiß ich nicht. Wenn es den Tod nicht gäbe, spekulieren wir mal, aber es ist eben Spekulation, dann könnte man jetzt wahrscheinlich nicht atmen, weil die Luft voller Fliegen und Mücken und allem wäre. Aber diese Spekulation, was wäre gewesen, wenn der Mensch seinen Auftrag mit Gott zusammen in enger, herzlicher Gemeinschaft mit Gott nachgekommen wäre, in enger, herzlicher Gemeinschaft mit der ganzen Schöpfung. Das halte ich für zu spekulativ. Das weiß ich einfach nicht, was dann gewesen wäre. Ich weiß nur, dass es anders geworden ist, dass wir jetzt mit Tod und Verderben zu kämpfen haben und dass viele Umweltkatastrophen ja gar nicht, also von uns nicht verhindert werden könnten. Sagen wir mal, ein riesiger Vulkanausbruch. Können wir versuchen, die Folgen abzumildern, aber wir können den Vulkanausbruch nicht verhindern. Diese Dinge passieren und sie sind nicht in unserer Macht. Und da kommt für mich halt schon auch wieder ins Spiel, dass wir, so glaube ich, andere Möglichkeiten hätten, wenn wir in enger Gemeinschaft, in enger vertrauter Gemeinschaft mit Gott, wir Menschen insgesamt, in dieser Schöpfung agieren würden. Aber das sind alles so hätte, könnte. Jetzt sind wir vor die Situation gestellt, wie sie ist. Und wir sind auch vor die Situation gestellt, dass diese eine christliche Glaubensrichtung sagt, also das, was ich glaube, es gibt da ein Heilmittel, ein Rettungsmittel, aber es sieht ein bisschen anders aus, als ihr euch das so als Instant-Lösung vielleicht vorstellen würdet.
Was meinst du mit Instant-Lösung, Peter? Was hast du da im Sinne?
Dass Gott sagt, oh, die haben zu wenig zu essen, Schnips, da ist es.
Okay, ja, verstehe.
Also eine Lösung, die jetzt, was ist mit den Menschen, die jetzt Hunger haben? Was ist mit denen? Und diese Erlösung, so wird es ja genannt, nicht nur Lösung, sondern Erlösung, also dauerhaft bis zum Ende vollständig, die ergibt nur Sinn, wenn es eine neue Schöpfung geben wird, die Gott schenkt. Das gehört schon auch mit zu dem Paket, wie Christen mit der jetzigen Zeit umgehen. Sorgfältig, verantwortungsbewusst gehen wir mit dem um, was wir jetzt haben, im Kleinen und Großen, mit Menschen, andere Mitgeschöpfe, Natur. Aber wir sind sehr motiviert jetzt, weil wir Hoffnung haben, dass Gott die Dinge neu machen wird. Was wir selber nicht können. Also ich habe auch mal eine Weile gedacht, wenn die Menschen alle zusammen sich nur mal zusammenreißen würden und kooperieren würden und so. Aber das ist nicht beobachtbar, dass wir das tun. Wo es erzwungen wird, in Diktaturen wird es auch nicht besser. Also man kann auf den Mensch vertrauen, die Summe der Menschen sozusagen, was ich für sachlich nicht gerechtfertigt halte, leider. Oder man kann auf Gott vertrauen, wo ich denke, dass es gute Gründe gibt. Ist allerdings ein Vertrauen, was die Zukunft mit einbezieht.
Könnte dieser Gedanke nicht auch in die Passivität führen, was so Umweltschutz anbelangt? Weil man könnte ja jetzt auch sagen, na gut, Gott macht alles einmal neu, dann lohnt sich das ja jetzt auch nicht, sich für Umweltschutz einzusetzen.
Ja, das habe ich auch schon ab und zu gehört. Da hast du recht, Colin, das sagen manche vielleicht sogar oder denken es. Aber ich finde das irgendwie vollkommen abwegig. Dass, wenn mir jemand was Gutes in der Zukunft verspricht, ich anfange jetzt zu denken, ja, dann ist ja jetzt alles egal. Das, wenn ich mal ins Kleine runtergehe, so Umweltkatastrophen, weil das ist ja alles gleich ziemlich groß gedacht, für meinen Körper habe ich dieselbe Hoffnung, dass Gott mir einen neuen geben wird. Bedeutet aber nicht, dass ich mich jetzt nicht mehr kämme und so, also so einigermaßen jedenfalls. Also man vernachlässigt nicht, wenn man sich auf etwas freut, ist das ein sehr, meines Erachtens, wenn man es gut versteht, ist, wenn man sich auf etwas freut, ist das ein sehr guter Stimulus, jetzt intensiv und froh und hoffnungsvoll zu leben. Besser als in Panik zu sein oder darum zu denken, das wird wahrscheinlich nie was oder so. Mag sein, dass Leute so reagieren, wie du es gerade sagtest, Colin, aber das fände ich traurig. Egal, ob das jetzt Christen sind oder nicht Christen.
Und du hast ja gerade gesagt, Peter, die menschlichen Versuche, ich meine, wir sind jetzt ja nicht untätig. Und was Colin meinte mit Passivität, es mag Christen, aber auch eben nicht Christen geben, die sich da schuldig bekämen. Aber viele sind ja auch irgendwie an Lösungen interessiert und auch wirklich praktisch dran. In deinem Buch, wenn ich es da recht verstanden habe, bietest du da zwei Schritte an. Und den ersten Schritt nennst du für viele, zumindest für unsere nichtchristlichen Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas kryptisch vielleicht Reue und Bekenntnis. Die Christen können sich vielleicht mehr darunter vorstellen, aber erklär's mir mal bitte so, als wenn ich nicht Christ wäre. Inwiefern ist Reue und Bekenntnis ein erster Lösungsschritt raus aus den Umweltproblemen und Krisen?
Die Begriffe kann man meines Erachtens am besten verstehen, wenn man erstmal aufs Zwischenmenschliche geht. Sagen wir mal, ich habe deinen schönen Garten, Stefan, verwüstet in einem Anfall von, keine Ahnung, was mit mir los war. Dann kommen wir dann wieder zusammen, wenn ich erkennen lasse, dass ich merke, das war komplett falsch, was ich da gemacht habe. Bereue es. Und wir kommen dann wieder zusammen, wenn ich auch zugebe, ich war's. Und du weißt ja vielleicht gar nicht, wer das war. Kommst dann morgens da aus dem Zimmer, aus dem Haus und so weiter. Also ich spekuliere sowas mal. Dann sage ich, ich war das und ich bereue es wirklich. Und natürlich gehört der zweite Schritt dann noch dazu. Du hast ja gesagt, ich habe zwei Schritte im Buch genannt. Der zweite wäre, dass ich dann anbiete, das irgendwie wieder gut zu machen, was ich tun kann. Manches werde ich nicht tun können, wenn ich deine 100-jährige Eiche abgesägt habe. Dann ist die weg und die kriegen wir zu unseren Lebzeiten nicht mehr so groß dahingesetzt. So, und das, denke ich, ist auch, was ich versuche, Menschen zu vermitteln. Das ist, wie wir auf Gott zugehen sollten. Wir haben etwas verwüstet. Wir sehen ein, dass es falsch ist. Kann jeder für sich selber überlegen, wo er merkt, okay, hier bin ich auch sehr gedankenlos, wie ich mit der Umwelt, mit anderen Menschen umgehe. Ich gebe das zu, und zwar dem alles gehört. Das ist Gott. Das ist natürlich ein Glaubensschritt. Leute, die glauben nicht an Gott, dann kann ihm auch nichts gehören. Gut, dann müssten wir jetzt argumentieren, wieso gibt's Gott. Und der zweite Schritt ist dann, dass ich sage, ich lasse das jetzt nicht einfach so liegen, sondern jetzt muss ich mein Verhalten ändern nach dieser ganzen Erkenntnisrunde. Aber wenn ich einfach bei dir klingeln würde und sagen, hier habe ich eine schöne Blume dir mitgebracht, die kannst du da wieder einpflanzen, dann ist doch alles wieder gut, oder? Dann würde da was fehlen. Wenn ich einfach nur irgendwas anschleppe und sage, jetzt damit kannst du den Garten wieder schön machen. Man würde schon erwarten, dass da Reue ist, Bekenntnis und Einsicht. Reue ist so eine Art Einsicht, dass man was falsch gemacht hat. Hast du das jetzt verstanden, nicht Christ Stefan?
Ich denke ja.
Oder wo würdest du
zumindest
nachhaken?
Ach so. Nee, ich glaube, Colin hatte gerade einen Gedanken. Ich für meinen Teil verstehe es gerade erstmal, aber wir fragen mal den Sportlehrer.
Ich versuche es mal nachzuvollziehen. Nachvollziehbar ist der Gedanke durchaus, Peter. Ich frage mich allerdings, wenn wir jetzt mal so ganz konkret in den Alltag gehen und wir überlegen uns, ich habe die Einsicht, dass ich ein Leben führe, das irgendwie, sagen wir mal, nicht umweltgerecht ist, dann ist es ja trotzdem total schwierig, das zu ändern. Das kann an unterschiedlichen Gründen liegen. Manches kann man sagen, okay, das kann ich mir vielleicht irgendwie einsparen. Ja, ich muss vielleicht nicht in jeden Urlaub fliegen oder was auch immer. Allerdings ist unsere Welt so komplex und mittlerweile so global geworden, dass es ja kaum möglich ist, irgendwie umweltgerecht zu leben, weil einfach die Welt so vernetzt ist. Und alleine, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, dann sind da so viele Schritte mit bei, die ich vielleicht sehen und nachvollziehen kann, aber ich komme da ja an gewisse Grenzen. Und das ist so der eine Teil der Frage. Ich würde gerne noch einen zweiten ergänzen, dass ich manchmal auch den Eindruck habe, dass es dahin kippen kann, so nach dem Motto, der Mensch ist eigentlich das Problem. Eigentlich wären wir besser dran, wenn es keinen Menschen gäbe, dass fast so eine Menschenfeindlichkeit entsteht in der Sprache, weil der Mensch diesen Planeten zerstört. Wie würdest du darauf eingehen?
Auf den ersten Teil bin ich froh, also den ersten Teil deiner Frage bin ich froh, dass du da jetzt an dieser Stelle anknüpfst. Denn in diesem angesprochenen kleinen Taschenbüchlein versuchen Joel Schrumpf, der im Osten vom Kongo als Umweltberater an einer kleinen Uni ist, und ich, versuchen wir halt tatsächlich aufzuzeigen, dass man sich sehr bemühen kann, aber einfach indem man lebt, ist man in diesem Netz von Dingen gefangen, dass da auch Schaden mit angerichtet wird. Man kommt da irgendwie nicht raus. Du hast ja schon Beispiele aufgeführt, Colin. Ich könnte noch mehr nennen. Ich nehme mal ein ganz konkretes, was mich selber mal ziemlich betroffen gemacht hat. Im Süden Äthiopiens, wo ein Teil unseres Forschungsprojekts ging, da wollten wir die Anpflanzung von bestimmten Arzneipflanzen fördern, damit die Leute ein Einkommen haben. Also Bauern, die sonst Lebensmittelpflanzen anpflanzen, dass die auch Arzneipflanzen anbauen. Und haben auch eine identifiziert, die dafür geeignet ist. Aber was noch mehr Cash bringt für die Bauern, direkt Cash, Bargeld, ist, wenn sie eine Droge anbauen. Cut heißt die Droge, Chat, Cut. Diese Droge muss sehr schnell transportiert werden, sonst ist sie nichts mehr. Und da sind Straßen gebaut worden in der vergangenen Zeit, die den Süden Äthiopiens gut versorgen. Jetzt können auf diesen Straßen natürlich auch schnell zum Flughafen Addis Abeba diese Drogen gebracht werden. War es gut, die Straßen zu bauen, oder war es schlecht? Langfristig ist es so, dass wenn die Leute diese Drogenpflanze, diesen Cut anbauen, was ziemlich einfach geht, dass sie dann verlernen, ihre Lebensmittelpflanzen anzubauen. Was sehr viel mehr Arbeit ist. Kommt mal Rücken und so. Man muss sich das schon sehr ländlich und nicht maschinell und abends kein Strom mehr und so vorstellen, momentan. Was machen wir jetzt? Also keine Entwicklungshilfe, keine Straßen bauen oder was? Wir kommen da irgendwie nicht raus. Und ich glaube, das ist so. Im christlichen Verständnis kommen wir nicht raus aus einer Spirale von Schuld und Versagen und dass wir doch Schaden anrichten, auch wenn wir es ganz gut meinen. Wenn wir Gott rauslassen aus der ganzen Gleichung und Überlegung, da kommen wir nicht raus. In manchen Religionen und nicht nur Religionen gibt es das Wort Fluch. Ein Fluch ist etwas, wo du, das kriegst du nicht weg. Und diese Erkenntnis ist meines Erachtens wertvoll. Erstmal nicht ermutigend, aber wertvoll, die Erkenntnis. Ich komme nicht raus aus der Tatsache, dass ich nicht in unserem Zusammenhang vollkommen umweltunschädlich leben kann. Wenn ich nicht Gott bitte, dass er erstens vergibt und zweitens alles neu macht irgendwann. Wir kommen da nicht raus aus dieser Spirale. Gibt's auch ein berühmtes Büchlein von Stefan Zweig, der jüdische Autor, der leider in den 1940ern Selbstmord beging, nachdem er vor den Nazis fliehen musste. Die Augen des toten Bruders heißt das. Das ist so eine Novelle. Die ist nicht christlich. Die haben wir in der Schule gelesen, was mich sehr beeindruckt, weil die auch schildert, dass ein Mensch nicht schuldfrei leben kann. Er braucht also Vergebung. Aber woher? Und da ist mir irgendwann in meinen 20ern eben sehr zu Hilfe gekommen, diese sogenannte Botschaft von Jesus, wie ich meine, gut zu verstehen. Ich habe ab und zu so Vorträge gehalten über das Thema und da waren Christen im Publikum, die dann zu mir kamen und sagten, ja, aber wir sind Christen, aber wir machen uns ja auch schuldig. Ich sage, ja, jeden Tag. Das ist sozusagen, was Luther auch wichtig war. Jeden Tag brauchen wir Vergebung. Wir können keinen Tag leben, ohne dass wir nicht irgendwas gemacht haben, wo wir gar nicht absehen können, dass es vielleicht großen Schaden anrichtet. Ganz schön ernste Geschichte, aber ja, das ist Teil der Problematik. Sorry, Stefan.
Nein, alles gut, danke. Ich wollte gerade mal an der Stelle einen Vortrag von mir reinwerfen, weil am Ende meinte dann hier mal ein junger Mann zu mir, und genau deshalb mag ich euch Christen und eure Botschaft nicht, denn ihr hackt immer auf diesen, du hast es gerade so schön genannt, auf dieser Spirale von Schuld und Versagen rum, und irgendwo erinnert ihr uns, oder nee, nicht erinnert, aber ihr wollt mir weismachen, dass ich von Grund auf schlecht bin und ich will da nicht mitmachen. Hat er sinngemäß so gesagt. Und das könnte er jetzt vielleicht, falls er jetzt gerade zuhört, jetzt ja auch über dich denken, ne? Ihr Christen seid so Miesmacher. Spirale Schuld und Versagen. Ist das so? Sind wir Miesmacher, wir Christen?
Finde ich nicht. Ich finde, wir sind da Realisten. Und im Gegensatz zu anderen Leuten, die bei der Thematik Klima, Umwelt unterwegs sind, haben wir ja eine Hoffnung, die uns für jetzt inspiriert, gut zu leben und zu vertrauen, dass es immer gut wird. Ich kenne so viele Leute, die diese Hoffnung auf Gott nicht haben, aber auch sehen, dass hier sehr viel Schuld angehäuft wird. Und dass, wenn man an einer Ecke denkt, jetzt habe ich ein Problem gelöst, ein anderes wieder auftaucht. Also wir hacken da nicht drauf rum. Diese Formulierung finde ich von dem jungen Mann zu emotional, sondern man zeigt Dinge auf, wie sie sind. Da kann man sehr konkret werden. Es ist ein bisschen schade, dass er das als eine Spirale ansieht und nicht Jesus wahrnimmt, der die Spirale durchbricht.
Peter, du hast das jetzt schon mehrfach durchklingen lassen, dass ein Teil der Hoffnung darin liegt, dass es irgendwann eine neue Schöpfung geben wird. Hast du auch Hoffnung für diese Welt? Also ohne, dass sie einmal komplett neu gemacht wird? Und ich meine mit Hoffnung etwas ganz Konkretes. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn man Nachrichten liest, Dokumentationen sich ansieht, dass es theoretisch vielleicht Möglichkeiten gäbe, die Umwelt zu schützen, aber dass es in der Gesamtsituation so unrealistisch wirkt, dass das wirklich mal Realität wird. Wie geht's dir da?
Wenn ich die Gesamtsituation betrachte, bin ich eigentlich überfordert. So als einfacher kleiner Mensch. Überfordert, eine wirklich tragfähige Prognose oder so abzugeben. Und die Prognose, die ich da abgebe, die stammt im Wesentlichen aus dem, wie ich die Bibel lese. Die Bibel ist eine große Geschichte von wunderbarer Schöpfung. Die Harmonie zwischen Gott, Menschen und Welt geht verloren. Und dann, wie Gott unser Vertrauen wiedergewinnt und uns eine neue Hoffnung verspricht, eine neue Schöpfung. Das ist, wie ich das Ganze lese, von der Bibel her, ehrlich gesagt. Aber für jetzt, kleiner gedacht, so wo ich gerade noch so vielleicht überschauen kann, da habe ich schon häufig Hoffnung, dass wenn wir uns, wie soll ich sagen, Mühe geben, ehrlich sind, authentisch sind, auch erkennen, wo Spiralen sind, wie dieser junge Mann das nannte, dass wir da tatsächlich was machen können. So wie, ich zitiere nochmal Tony Rinaudo, T-O-N-Y-R-I-N-A-U-D-O, Rinaudo. Den findet er in Wikipedia und Volker Schlöndorff hat einen Film über ihn gemacht, der Waldmacher. Volker Schlöndorff hat den kennengelernt, ein bekannter deutscher Regisseur. Also Tony Rinaudo hat halt Jahrzehnte gebraucht, bis er geschnallt hat, wie er das machen kann, dass im Niger, im Niger Wald wieder hochwächst und dann kommt wieder, bleibt mehr Regen und so weiter und so weiter. Was das so nicht, also er hat wirklich großen Erfolg gehabt mit seiner Methode, hat allerdings auch ganz viele Menschen einbeziehen müssen und so weiter. Da hat man den Eindruck, wow, das ist nicht ganz klein, aber hoffnungsvoll. Allerdings kann es sein, dass der Krieg, der dort ist und die Interessen Europas an, ich glaube, dort gibt es Uranvorkommen, die können es alles wieder zunichte machen. Ein Krieg kann solche Bemühungen ganz schnell zunichte machen. Aber Tony hat auch in anderen Ländern seine Idee vermittelt, in Teilen Indiens zum Beispiel. Und ich denke, dass wir in unserer kleinen Umgebung schon auch schauen können, wie wir das menschliche Klima verbessern und damit zusammenhängt das Miteinander. Aber man muss manchmal ein bisschen nachdenken. Ich bin manchmal etwas enttäuscht, dass Leute so Bleistifte spitzen, wie man sagt, statt den Schreibtisch richtig aufzuräumen. Also irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die nicht allzu viel bringen. Und das, wo man wirklich was machen könnte, das packt man dann lieber nicht an. Was meine ich zum Beispiel? Bildung unterstützen in Ländern, die ärmer sind, den man selbst hinfährt oder fördert. Das hilft schon mal sehr viel. Oder wenn man hier irgendwas ändern will, nicht so oft neue Klamotten kaufen, nicht so oft neue elektronische Geräte. Das hilft schon. Es löst nicht die Probleme der Welt, aber man kann damit schon ein bisschen was erreichen.
Wie sieht's da bei dem Thema Erderwärmung aus? Das ist ja vielleicht so für mich zumindest gefühlt das größte Thema in dem ganzen Umweltkomplex oder jedenfalls eines der größten.
Ja, wobei mich das überrascht. Dieses Taschenbuch, was er anspricht, das habe ich vor gut 20 Jahren schon mal geschrieben und jetzt groß überarbeitet. Vor gut 20 Jahren hieß das Ganze noch Umweltzerstörung. Das war das Wort. Nicht Klimakatastrophe, sondern Umweltzerstörung. Und ich finde das Wort auch eigentlich besser, denn Umweltzerstörung schließt ja Klima und alles ein. Finde ich eigentlich ein besseres übergreifendes Wort. Das Wort Klima ist nach meinem Eindruck ein bisschen politisch auch gepusht worden. Will ich aber jetzt gar nicht drauf eingehen, das sind so Worte. Aber ich denke halt, dass diese Thematik mit der Erderwärmung, also ja, es scheint wirklich so zu sein, dass sich das sogenannte Klima ändert, weltweit. Regen kommt später oder kommt schwächer oder kommt stärker. Das betrifft verschiedene Weltteile unterschiedlich. Es wird nicht plötzlich alles wärmer oder alles trockener. Da gab es schon vor über 20 Jahren einen Artikel, der meinte, wenn die Klimaerwärmung kommt, dann ist mehr kinetische Energie in der Atmosphäre. Und dann haben wir mehr Unruhe. Windiger, stürmischer, mehr Regen, mehr so Wetterereignisse. Ich glaube, ja, in Deutschland ist auch die Verordnung, wie stabile Dächer gebaut werden müssen, vor 10, 15 Jahren verändert worden, weil mehr Böen kommen. Also nicht dauernd windiger, sondern heftigere Böen. Also ich glaube schon, dass ein Klimawandel stattfindet. Ob das jetzt eine Erderwärmung ist, das finde ich schon wieder zu pauschal. Auch die Leute, die da forschen, sagen, man muss ja punktueller schauen. Es gibt Leute, die sagen, nach den Klimamodellen wird der Westsahara-Bereich wieder grüner. Andere Weltteile trocknen stärker aus. Das sind Verschiebungen. Und ich habe den Eindruck, dass das Wichtige, Konkrete jetzt ist, dass man auf diese Veränderungen reagiert. Agrarisch vor allen Dingen. Da kann ich aber nichts Fachmännisches zu sagen.
Aber ich würde da gerne mal einhaken, Peter. Genau, du sagst ja, man muss darauf reagieren, agrarisch zum Beispiel. Und jetzt könnte man ja auch als Skeptiker sagen, naja, ich brauche dann aber ja Gott nicht, um die Probleme der Welt zu lösen. Ich brauche Gott nicht, um ja die Umweltkrisen zu lösen. Genau, wie gehst du mit solchen Fragen um? In dem Fall, ja, ne, also ich kriege das auch ohne Gott ganz gut hin. Oder ich versuch's zumindest und irgendwie habe ich einen kleinen Teil Erfolg.
Leider erinnert mich das an einen Spruch, der in der früheren DDR, wo ich ja jetzt seit 20 Jahren wohne, von der politischen Führung propagiert wurde. Auch ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ich glaube, das ist eine erhebliche Selbstüberschätzung der Menschen. Eine arrogante Selbstüberschätzung von uns Menschen. Wenn wir denken, dass wir globale Probleme als Menschen mit unseren Möglichkeiten lösen können, da überschätzen wir uns einfach. Und unterschätzen, ich zitiere mal aus der Bibel, okay, aus Matthäus-Evangelium, wo Jesus mal sagt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn letztlich hängen wir davon ab, dass Regen kommt, das Land urbar ist und so weiter. Und das machen wir nicht selber. Was wir da machen können, ist nicht viel. Wir können es verwalten, aber nicht richtig neu machen und selber erfinden oder irgend sowas. Also meine Reaktion darauf ist, böse Selbstüberschätzung. Tut mir leid.
Peter, du hast vorhin ja schon den Joel Schrumpf erwähnt und nur ganz kurz angesprochen. Auch in Afrika ist er eben tätig als Entwicklungshilfe und als Umweltberater dort im Kongo, wenn ich mich recht erinnere. Und ihr habt dann in eurem Buch oder in deinem Buch dann das Kapitel 14 so betitelt: Wie stehst du zu deiner Umwelt? Brauchst du sie oder zerstörst du sie? Hat der Joel aus Sicht eines in Afrika lebenden nochmal eine andere Perspektive, als wir es hier in Deutschland, Europa haben?
Ja, das hat er schon. Zum einen ist man dankbarer für vieles, was bei uns geht, was dort nicht geht. Zum anderen ist er enttäuscht, wie wenig sich die Leute drum kümmern, unter welchen Bedingungen viele unserer Rohstoffe in manchen afrikanischen Staaten, und der Kongo ist sehr reich an Bodenschätzen, Kongo, Demokratische Republik Kongo, ja, zwei Kongos, das größere, das früher mal Zaire hieß. Also er ist enttäuscht, wie wenig die Leute eigentlich wissen, was vor Ort so abgeht. Und in dem Kapitel hat er aber sehr stark dann Bezug genommen darauf, was wir jetzt so im Kleinen, jeder von uns, Tag für Tag machen kann. Da hat er ein Unterkapitel: Schütze dein Wasser, reinige deine Luft, verbessere dein Müllmanagement. Also alles nicht besonders originell. Aber ihm ist es halt wichtig, uns zu sagen, der Alltag, ein organisierter Alltag sozusagen, der ist schon wichtig. Da dass man nicht einfach alles irgendwie so für selbstverständlich nimmt und weil es ja selbstverständlich ist, auch gedankenlos benutzt, verbraucht, womöglich verdreckt. Also es hat eine sehr dankbare Perspektive. Er ist halb Deutscher, halb Franzose, hat in Frankreich aufgewachsen, dann in Deutschland gelebt auch. Kiel hat er Umweltmanagement studiert und einen Masterabschluss in Umweltmanagement, der Joel. Und er ist einfach, er schreibt, wir sollten dankbar sein und pfleglich umgehen mit dem, was wir haben.
Ich könnte mir denken, oder ich kenne manche Menschen, die, glaube ich, jetzt dir oder auch dem Joel eben antworten würden, aber es bringt ja nichts, wenn ich jetzt meinen Müll trenne, dann mache ich das eben, aber Deutschland hat noch 83 andere Millionen Menschen und die machen es dann nicht und dann gucken wir auf Brasilien, China, Indien, da läuft es eben auch nicht. Also fange ich erst gar nicht damit an, denn ich bin so ein kleines Rad im Getriebe, bringt nichts. Genau, wie siehst du das, Peter?
Quantitativ gesprochen hat so jemand wahrscheinlich recht. Man kann als Einzelner nicht 83 Millionen entgegenwirken, wobei vielleicht machen die das auch so. Jedenfalls ganz ernsthafte Antwort wäre, ja, jeder von uns hat nur einen begrenzten Lebensraum, begrenzten Einflusssphäre, begrenzte Zeit. Aber genau das ist unser Verantwortungsbereich. Und genau da sollte jeder von uns dankbar, fröhlich, hoffnungsvoll, verantwortungsvoll mit dem umgehen, was in seinem Bereich vorliegt, worauf er Einfluss nehmen kann. Auch wenn er weiß, dass er dadurch die Welt nicht groß verändern wird. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Verantwortung zu übernehmen und dankbar und gern zu übernehmen.
Peter, du hast gerade das Stichwort Hoffnung genannt, zwischendrin. Und darauf würde ich gerne nochmal Bezug nehmen. Es ist ja auch dein letztes Wort im Titel deines Buches, Hoffnung. Und nimm uns da gerne nochmal mit rein. Dieser neue Himmel und die neue Erde, von der die Bibel spricht. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein, also man kann ja jetzt denken, das ist irgendwie so ein abstraktes Wolkengebilde, wo man dann irgendwie singt und Harfe spielt. Inwiefern gibt dir dieser neue Himmel und diese neue Erde Hoffnung?
Das, was ich daran am hoffnungsvollsten finde, ist, was im letzten Buch der Bibel und da im vorletzten Kapitel, sogenannte Buch Offenbarung, das Kapitel hat die Nummer 21, da wird geschildert, dass Gott selbst bei uns sein wird. Gott selbst, ihr Gott, wird bei ihnen wohnen. Und meine Vorstellung, die sich davon ableitet, ich habe das ja nicht gesehen, was in der Zukunft sein wird, wie könnte ich? Meine Vorstellung, meine Vorfreude eigentlich, nicht nur Vorstellung, Vorfreude ist, dass ich dann mit Gott und mit Menschen zusammen sein werde. Und zwar eng und vertraut. Ich stelle es mir manchmal vor wie eine Umarmung von jemandem, den ich endlich in die Arme schließen kann, nach einer langen Trennungszeit. Tatsächlich benutzt die Bibel das Bild einer Hochzeit, und sie schreibt, wie in der Zukunft Menschen mit Jesus, mit Gott zusammenkommen. Und für mich als Chemiker war mal sehr auffällig, dass in diesem Buch Offenbarung da ganz am Schluss diese neue Schöpfung als eine Stadt und ein Garten geschildert wird. Und die Stadt hat goldene Straßen, aber das Gold ist durchsichtig. Gold ist nicht durchsichtig. Also es ist ganz, ganz dünn und dann guckst du durch und es ist grün. Jetzt geht gerade der Chemiker mit mir durch, Verzeihung. Aber Gold ist nicht durchsichtig. Mit Gold kann man übertünchen. Durchsichtiges Gold, wenn das geschildert wird, halte ich das für ein Bild, dass wir dann wirklich offen miteinander leben können. Transparenz, nicht im Sinne von, man deckt auf, was falsch ist, sondern Transparenz als vertrautes Miteinander von Gott und Menschen. Das ist so eine sensationelle Botschaft. Ich denke mal ein Moslem wäre fasziniert, vielleicht aber auch erschrocken. Denn das Paradies, was im Koran geschildert wird, das ist auch ein toller Lebensraum, aber Gott ist nicht dort. Gott ist nicht dort, er gibt den Menschen einen Lebensraum, aber er ist nicht dort. Es ist, als wenn Eltern ihrem Kinder ein super Spielzimmer versprechen würden, aber sie gehen nie dahin und spielen mit ihren Kindern. Und deswegen meine Vorfreude auf diese neue Schöpfung ist vor allem, dass dann endlich Gott und Menschen und Natur, wie wir so sagen, die Schöpfung, wieder eine Harmonie bilden. Die ist zerbrochen. Das erleben wir ja eigentlich jeden Tag. Und ich versuche mit diesem Buch eben auch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, dass man Gott nicht aus dem Spiel lassen sollte in dieser Vorfreude und in dem täglichen Handeln und Hoffen. Es ist eigentlich erst richtig gut, wenn Gott auch dabei ist. Aber dieses Vertrauen in Gott, das muss man erstmal gewinnen. Das weiß ich ja aus meiner Lebensgeschichte. Dass man Gott nicht als den Spielverderber oder den Tatenlosen, der keine Verantwortung übernimmt, wahrnimmt, sondern als den, der uns angesprochen hat, als Mensch. Und jetzt wartet, dass wir auf ihn reagieren. Und dann gibt's diese gemeinsame, wunderbare Zukunft. Das ist ungefähr meine Vorstellung.
Ja, vielen Dank dir, Peter. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Ich will auch nochmal auf dein Buch verweisen. Klima, Umwelt, Leben, Hoffnung. Wir verlinken das Ganze auch in unserer Videobeschreibung. Da könnt ihr auf das Buch zugreifen und das Ganze kostenlos. Also schaut da sehr, sehr gerne rein. Da werden die Gedanken dann nochmal vertieft, die wir heute nur anreißen konnten und besprechen konnten. Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Und wir sind wie immer sind wir sehr daran interessiert, was ihr zu dieser Folge denkt, welche Fragen bei euch offen geblieben sind. Könnt mir vorstellen, dass das noch eine Menge Fragen sind. Das ist ein Riesenthema. Dann lasst uns das gerne wissen und dann wollen wir auch gerne darauf eingehen. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Tschüss.